neutestamentliche Lesung hören wir einen Abschnitt aus dem 14. Kapitel vom Lukas-Evangelium. Es ist Geschichte vom grossen Gastmahl. Jesus sagte zu ihm: Ein Mensch gab ein großes Essen und lud viele ein. Und zur Stunde des Mahls sandte er seinen Knecht aus, um den Geladenen zu sagen: Kommt, alles ist schon bereit. Da begannen auf einmal alle, sich zu entschuldigen. Der Erste sagte zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen, um ihn zu besichtigen. Ich bitte dich, betrachte mich als entschuldigt. Und ein anderer sagte: Ich habe 5 Joch-Ochsen gekauft und bin unterwegs, sie zu prüfen. Ich bitte dich, betrachte mich als entschuldigt. Und wieder ein anderer sagte: Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und berichtete dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Der Knecht sagte: Herr, was du angeordnet hast, ist geschehen und es ist noch Platz. Und der Herr sagte zum Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge sie hineinzukommen, damit mein Haus voll wird. Doch das sage ich euch: Von jenen Leuten, die zuerst eingeladen waren, wird keiner mein Mahl genießen. Jetzt nicht das ganze Lied laufen. Non, je ne regrette rien. Rien de rien. Nein, ich bereue nichts. Überhaupt nichts. Das sind die Worte von der Edith Piaf in ihrem weltberühmten Lied. Der hat es wahrscheinlich erkannt. Eindrückliche Worte von einer eindrücklichen Frau. Vor allem, wenn man also ein bisschen an ihr Leben denkt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Sie hat ja wirklich kein einfaches Leben gehabt. Sie ist als Kleinkind verstoßen worden von ihrer Mutter, als Kind vernachlässigt, mal fast verhungert, immer wieder Opfer von Gewalt und vom Alkohol durch ihren Vater. Sie hat unter Krankheiten gelitten. Später durch wechselnde Ehen und Partnerschaften sich durchs Leben durchgekämpft. Dazwischen hat sie auch eine grosse Sängerkarriere gehabt. Und 1960, schon selber todkrank, vor dem Sterben, hat sie das Lied aufgenommen. Und es ist dann zu einem grossen Hit geworden. Über 1 Million Platten sind verkauft worden. Fast ein halbes Jahr Platz Nummer 1 in den Charts in Frankreich. 3 Jahre später ist sie dann gestorben. Non, je ne regrette rien. Ich bereue nichts. Dieser Aussage gegenüber stehen Menschen, die durchaus immer wieder gewisse Sachen in ihrem Leben bereuen. Ein Buch von einer Palliativpflegerin aus Australien hat vor ein paar Jahren mal recht Wellen geworfen. Sie hat 5 Sachen zusammengetragen, die Menschen kurz vor ihrem Tod am meisten bereuen. Nummer 1 laut dieser Liste ist: Ich wünschte mir, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Das ist offenbar das, was die Leute am meisten bereuen, kurz vor ihrem Tod. Ein anderer, ich tue jetzt nicht alle aufzählen, aber ein anderer Punkt auf dieser Liste ist: Ich wünschte mir, ich hätte den Mut gehabt, in meinem Leben meine Gefühle auszudrücken, also zu meinen eigenen Gefühlen zu stehen. Auch sonst gibt es immer wieder Sachen, die bereut werden. Zum Beispiel, dass man nicht den Mut hatte, noch einmal eine Ausbildung anzufangen. Dass man Angst hatte, einen reinen Tisch zu machen und sie jetzt vielleicht zu spät ist. Selber kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, als ich das erste Mal so richtig etwas bereut habe. Mein Onkel, der hatte einen Bauernhof und ein Luftgewehr. Und mit meinem Bruder zusammen durfte ich das ausprobieren. Und es ist doch so gekommen, wie es hätte müssen. Uns ist nicht viel Besseres in den Sinn gekommen, als mit dem Gewehr auf Spatzen zu schiessen. Ohne viel zu überlegen. Und leider hat sich herausgestellt, dass ich ein ziemlich guter Schütze bin. Und so habe ich tatsächlich einen getroffen. Und der ist dann tot vom Baum oben runtergefallen. Und erst, als es so weit war, habe ich irgendwie so die Tragweite von meiner Tat realisiert. Und es hat mir so leid getan. Ich habe es fest bereut. Reue, das ist ja eine Veränderung von einer Ansicht, die man vorher hatte. Es verändert sich etwas, vielleicht auch eine Einstellung oder eben eine Überzeugung. Man hat wie so die Sicht über etwas, was früher war und jetzt anders ist, und es ist etwa mal mit Schmerzen verbunden. Klar, man kann stur sein und sagen: Nein, ich bereue nichts im Leben. Bei der Edith Piaf und ihrem schweren Leben ist es vielleicht auch eine Art Ausdruck von einem Trost, wie so von einem Halt, den sie gebraucht hat. Bei anderen Menschen ist es vielleicht manchmal auch einfach Schönfärberei. Ich glaube, zum menschlichen Leben gehört, dass wir uns wandeln, dass wir lernen, dass wir schuldig werden, Sachen aus späterer Sicht dann vielleicht anders gesehen und hätten anders gemacht. Reue heisst also in dem Sinn, sich wandeln. Vielleicht leuchtet euch das bis dahin recht gut ein. Ich will jetzt aber noch einen Schritt weitergehen und fragen: Wie sieht das eigentlich bei Gott aus? Kann auch Gott Reue empfingen? Ist auch Gott wandelbar? In der klassischen Theologie, die Theologie, die vor allem beeinflusst ist von der griechischen Philosophie, wenn man von dieser Seite her denkt oder die Frage gestellt hat, dann wäre die Antwort immer ganz klar gewesen: Nein, das ist ausgeschlossen. Gott ist nicht wandelbar. Er ist ja der unbewegte Beweger. Er ist das, was alles auch noch anderen ihre Bewegung gibt. Aber selber ist er fest und still. Gott sei eben ganz Gott, unveränderlich, ewig, unbeeinflussbar, souverän. Und einzelne Bibelverse scheinen diese Art von der Theologie auch zu bestätigen. Zum Beispiel ein Vers aus dem 4. Buch Mose, das heißt: Gott ist nicht ein Mensch, dass er bereuen würde. Hat er gesprochen und tut es nicht? Hat er geredet und führt es nicht aus? Ich möchte euch heute Morgen in einen wunderbaren Text aus dem Alten Testament mitnehmen, wo deutlich wird, dass es so einfach nicht ist. Und dass die Bibel ab und zu oder sogar recht häufig unsere so oder so gestrickten Glaubensvorstellungen hinterfragt. Ich möchte euch mitnehmen in die Geschichte von Jona. Die Geschichte von Jona werden wahrscheinlich die meisten von euch irgendwann schon mal gehört haben. Es ist eine fantastische, manchmal sogar fast eine kleine märchenhafte Geschichte. Sie fehlt in keiner Kinderbibel. Sie ist gern Gast in Sonntagsschulen, Kindertagen, Kinderhörspiel, Feiern mit den Kleinen etc. etc. Dabei ist sie eigentlich nicht in erster Linie eine Kindergeschichte, sondern sie geht einfach auf eine erzählerische Art und Weise mit der Frage um, wie stellen wir uns Gott vor? Die Geschichte von Jona, die spielt im 8. Jahrhundert vor Christus. Damals war das grosse Reich Assyrien die Weltmacht. Und die Hauptstadt von Assyrien war Ninive, das heutige Mosul im Irak. Assyrien war der Erzfeind von Israel. Und das Volk war so böse und hat auch viele schlimme Sachen gemacht, sodass Assyrien eigentlich so ein bisschen wie als Urtyp als von einer tyrannischen und gefährliche Macht kann gelten. Und die Geschichte von Jona spielt also jetzt in diesem globalen Zusammenhang und sie erzählt die Geschichte von einem doppelten Konflikt. Also im Jona geht es eigentlich um zwei Konflikte. Der erste Konflikt ist der Konflikt zwischen Gott und dem bösen Volk Assyrien. Sie sind eben böse und sollen jetzt gerichtet werden. Gott entscheidet, die sollen denen ihres Reich soll zerstört werden. Wie macht er das? Er tut Jona auswählen, sein Prophet. Er schickt ihn in die Höhle des Löwen, also in die Hauptstadt nach Ninive. Er soll dem Volk das Gericht ansagen. Das wäre also der erste Konflikt. Der zweite Konflikt aber ist der zwischen Jona, einem Prophet, und Gott. Weil Jona ist ein Prophet, der Gott nicht vertraut. Und als er den Auftrag bekommt von Gott, er soll auf Ninive, geht er gerade in die entgegengesetzte Richtung. Er geht mit dem Schiff nach Tarschisch. Das ist ganz weit im Westen. Anstatt dass er eben nach Osten geht, nach Ninive. Er flüchtet vor Gott. Aber er erleidet Schiffbruch und kommt dann per Fisch wieder zurück. Und dann fängt die Geschichte noch einmal an. Und an diesem Punkt setzen wir jetzt ein und wir gehen langsam, so ein bisschen Schritt um Schritt, durch das dritte Kapitel vom Jona-Buch. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mach dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sage. Ganz ähnlich hat es schon am Anfang vom Jona-Buch tönt, im ersten Kapitel. Und nach dem kurzen Intermezzo mit dem grossen Fisch, wo ich mich daran erinnert habe, wiederholt also Gott seinen Auftrag an Jona. Und das mal lesen wir, und Jona machte sich auf und dem Wort des Herrn gemäß ging er nach Ninive. Also das Mal folgt der Jona, könnte man sagen. Er macht sich auf den Weg. Wir können allerdings noch nicht sagen, wie es hier am Jona geht. Also ist er motiviert gewesen? Hat er sich gefreut, dass er wie eine zweite Chance bekommen hat? Wir werden es dann herausfinden. Ninive aber war selbst für einen Gott eine große Stadt. Man benötigte 3 Tagesreisen, um sie zu durchqueren. Der Jona ist jetzt auch so dort, nach einer langen Reise in Ninive angekommen. Und mit ziemlicher Übertreibung wird jetzt hier beschrieben, wie gross die Stadt sei. Gross ist übrigens eines der Lieblingswörter der Jona-Geschichte. Der Sturm am Anfang ist gross, die Furcht der Seeleute, der Fisch ist gross, die Stadt ist gross, der Unmut und die Freude von Jona sind gross. Irgendwie ist alles gross in dieser Geschichte. Und der Jona hat angefangen, in die Stadt hineinzugehen. Und Jona begann, die Stadt zu durchwandern, eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Er läuft jetzt also los vom Stadtrand in die Stadt, macht dann einen Halt und überbringt seine Botschaft. Und die lautet: Noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Also ein einziges schlaps Sätzli bringt er. Im Hebräischen, im Urtext, sind es ganze 5 Wörter. Also der Jona sagt ganze 5 Wörter. Und nach all dem, was jetzt hier passiert ist, ist doch das mehr als dürftig. Und nicht von ungefähr wird dieser Satz hier auch etwa mal als schlechteste Predigt von der Weltgeschichte bezeichnet. Das ist wirklich die schlechteste Predigt. 5 Wörter, ein reines Drohwort. Er sagt nicht, warum und woher er kommt, etc. etc. Es gibt Leute, die sagen auch, der Jona könnte man hier eigentlich auch als der Sabotage am Willen von Gott bezeichnen. Also er macht einfach, macht es jetzt halt, weil er einfach sieht, er hat keine andere Wahl, geht auf Ninive, liefert seinen Dienst nach Vorschrift so hepp-klepp ab. Also es ist klar, der Jona hat nicht wirklich Freude gehabt, dass er eine zweite Chance bekommen hat. Er ist wirklich einfach missmutig und ohne Elan ans Werk gegangen. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was passiert jetzt nach so einer schlechten Predigt? Es passiert eben etwas ganz Unerhörtes. Da glaubten die Menschen von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Trauergewänder an, ihre größten wie ihre kleinsten. Zu aller Überraschung hören die Leute von Ninive am Jona zu und sie hören, was er gesagt hat. Und sie gehen sogar noch weiter. Der Jona hat ja nichts gesagt von Gott. Er hat einfach gesagt, es werde zerstört werden, statt. Aber da heisst, sie glaubten an Gott und sie fangen ja von Fasten und legen Trauergewänder an, die grossen und die kleinen. Ganz eine erstaunliche Wendung schon an dem Punkt von der Geschichte. Und weil man annimmt, oder so ein bisschen im Zusammenhang von der Geschichte, hat das ja irgendwo in einem Quartier gespielt. Und irgendwann ist das Ereignis dann weitergegangen ins Zentrum der Stadt. Und das Wort gelangte zum König von Ninive. Und er erhob sich von seinem Thron, legte seinen Mantel ab. Dann hüllte er sich in ein Trauergewand und setzte sich in den Staub. Jetzt gehört also sogar das Zentrum der Macht, der König, von dem, was da aussen passiert. Und wenn er merkt, wie der Hase läuft, macht auch er mit. Er legt sein Mantel ab, sein königliches Hoheitszeichen. Er legt ebenfalls ein Trauergewand an, wörtlich ist das ein Sack, und sitzt in die Asche. Geht in Sack und Asche, könnte man sagen. Ein bisschen salopp könnte man auch sagen, er macht das, was viele Könige und viele moderne Regierungen manchmal machen. Das, was sowieso das Volk und alle schon machen, das befehlen sie jetzt da den anderen auch noch. Und er befüllt, er ließ in Ninive ausrufen und sprach: Auf Befehl des Königs und seiner Großen, Mensch und Tier, Rind und Schaf, sollen nichts zu sich nehmen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Und sie sollen sich in Trauergewänder hüllen, Mensch und Tier, und mit Inbrunst zu Gott rufen, und sie sollen sich abkehren, ein jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalt an ihren Händen. Nicht essen, nicht weiden, nicht trinken. Und sogar Tiere sollen Trauergewänder anlegen. finde das ein köstliches Detail an dieser Geschichte. Sogar Tiere legen jetzt noch Säcke an und zeigen damit ihre Trauer. Was sollen sie tun? Sie sollen Gott anrufen, sagt der König, und sich von der Gewalt abwenden. Mit anderen Worten, sie sollen bereuen und umkehren. Und dann kommt die Absicht von dem, was der König hier will. Also, was der König hier bezweckt. Wer weiß, der Gott könnte umkehren. Es könnte ihm leid tun und er könnte sich abkehren von seinem glühenden Zorn. Dann gehen wir nicht zugrunde. Der König probiert also durch die Handlungen, die so wie ein vorweggenommenes Gericht sind, durch das im Sack und Asche gehen, durch Fasten und Bussen, durch alles das probiert er also jetzt Gott dazu zu bewegen, dass der sein Gerichtsurteil wieder wegnimmt und dass die Stadt verschont bleibt. Wer weiß, der Gott könnte umkehren. Auch an dieser Stelle lohnt es sich, glaube ich, einen Moment innezuhalten. Die meisten von euch kennen Geschichte so gut, dass man häufig zu schnell darüber wegliest. Aber fragen wir uns doch mal, was passiert jetzt hier eigentlich? Hier probiert einer, der König vom bösesten Volk der Welt, der Erzfind von Israel, er und die Einwohner der Hauptstadt, die probieren jetzt Gott zu beeinflussen durch ihr Verhalten. Sie erbringen ein frommes Werk, könnte man sagen. Höchstwahrscheinlich einfach vorübergehend, halbpatzig, ich weiß nicht, aber hier in diesem Moment ist es sehr intensiv. Und sie erwarten dann durch das, dass Gott sich umstimmen lässt. Das ist das, was hier jetzt passiert. Und spätestens an dem Punkt, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann regt sich doch in der reformierten Seele sofort grosser Widerstand. Hey, das geht doch nicht. Gott lässt sich doch nicht einfach so über den Tisch ziehen. Man kann doch nicht einfach ein frommes Werk abziehen und dann hoffen, dass Gott auf das eingeht. Wo ist da eigentlich sola fide, wie es die Reformatoren uns gelehrt haben? Also nur durch den Glauben. Also irgendwie geht das nicht so recht zusammen mit unserem reformierten Denken. Aber der König von Ninive, der ist ganz cool und unberührt von solchen theologischen Einwänden. Er hofft ganz einfach und sagt, wer weiß, der Gott könnte umkehren. Es könnte ihm leid tun. Und er könnte sich abkehren von seinem glühenden Zorn. Dann gehen wir nicht zugrunde. Also schon nur die Erwartung vom König ist aus unserer Sicht ziemlich unerhört. Aber was jetzt kommt, das ist dann wirklich so wie der Gong von dieser Geschichte, nämlich die Reaktion von Gott. Und Gott sah, was sie taten, dass sie zurückgekehrt waren von ihrem bösen Weg. Und Gott tat das Unheil leid, das über sie zu bringen er angekündigt hatte. Und er führte es nicht aus. Eine wahnsinnige Wende in dieser Geschichte. Und Gott hat es offenbar, dass sein Unheil leid hier. Er hat es nicht ausgeführt. Und in diesem Vers, wie auch schon im Vers vorher, ist das Wort bereuen dran. Also Gott bereut sein Vernichtungsbefehl und er führt ihn nachher nicht aus. Und zwei Sachen sind für mich hier schwierig oder mindestens eben sehr überraschend, wenn wir den Mut haben, uns mal wirklich auf das einzulassen. Erstens, Gott handelt jetzt tatsächlich so, wie der König das sich erhofft hat. Seine Buße und sein Sack und in Asche laufen, das hat Erfolg. Offenbar hat Gott das nicht kalt gelassen. Offenbar hat Gott auf diese Sachen Acht gegeben. Gut, 5 Versen vorher hat es geheißen, dass die Leute von Ninive aufgrund der Predigt von Jona an Gott glaubten. Das hat es schon geheißen. Trotzdem, der König ist, glaube ich, in erster Linie davon getrieben, das Unheil abzuwenden, das ihm droht, und er tut darum die frommen Leistungen anordnen. Und das Zweite, was besonders auffällig ist und was vielleicht noch ein bisschen einschneidender ist, ist der Blick auf Gott selber. Gott sagt an diesem Punkt eben nicht, je ne regrette rien. Hätte er ja auch machen können. So im Sinn von, ja, jetzt ist genug Heudungen, fort jetzt mit dir aus Syrien. Egal, ob du jetzt noch ein bisschen fromm tust, so kurz vor dem Schluss, je ne regrette rien, ist mir gleich, meine Zerstörungspläne, die habe ich gefasst und die stimmen, fertig mit euch. Nein, das ist nicht. Gott wandelt sich offenbar, er bewegt sich, er lässt seinen Plan fallen und er richtet sich neu aus. Ja, so viel zu dieser erstaunlichen Geschichte. Wer von euch die Ausschreibung von diesem Gottesdienst im Anzeiger gelesen hat, hat dort vielleicht den Titel gelesen, den ich geschrieben habe, dass es eben um die Treue von Gott ging und darum, was das für uns bedeutet. Und ich habe jetzt vielleicht in dem letzten Teil von dieser Predigt nicht das Versprechen, das ich doch ein bisschen vollmundig angekündigt habe, nicht unbedingt einlösen. Ich glaube, das wäre ein bisschen viel, doch ein bisschen viel verlangt. Aber ich möchte vorsichtig ein paar Sachen festhalten, die ich aus diesem Text gelernt habe. Und vielleicht dienen sie auch euch, geben sie auch euch einen Anstoß, selber ins Gespräch zu kommen, untereinander oder allein, über Gott nachzudenken, über sein Wesen und auch mit Gott selber wieder ins Gespräch zu kommen. Also ich habe noch ein paar Punkte, die ich so wie als eine Art Zusammenfassung noch an Schluss stelle. Mein erster Punkt ist, Bibellesen ist überraschend. Und wir sollten mehr Bibel lesen, mehr Bibel selber lesen, als nur über die Bibel. Weil die Bibel ist ein vielstimmiger Chor, ein Ringen um das rechte Erkennen von Gott. Bibellesen kann ihm die Augen auftun, dafür, dass Gott immer wieder ganz anders ist. Dass er einen grösseren und weiteren Horizont hat als wir. Und all unsere manchmal so fein, säuberlich aufgebauten Glaubenssysteme oder Vorurteile, oder man kann es so nennen, wie man es will, die brechen regelmässig heilvoll zusammen, wenn wir die Bibel lesen. Der zweite, vielleicht noch wichtige Punkt, Gott ist nicht der unbewegliche Gott. Nein, hier beim Jona lernen wir Gott als einen kennen, der engagiert ist, der Gefühl zeigt. Er sieht das, was Niniveiten machen. Und er lässt sich davon beeinflussen. Und das könnte uns ja eigentlich auch Mut geben für uns und für unser Gebet. Hey, Gott lässt mir zu. Er lässt sich von mir bewegen. Was aber andererseits sicher nicht heisst, dass sich Gott manipulieren lässt. Gott ist Gott. Er bleibt Gott. Ein dritter Punkt. Gott ist ein Konfliktenlöser. Gott lässt sich bewegen von der Reue von den Leuten von Ninive und er löst seinen Konflikt, den er hat mit dem Volk, indem er umkehrt, umdenkt, sich wandelt. Und genau das hat der Jona eben nicht können ertragen. Er hadert massiv mit Gott. Er hadert damit, dass er so grosszügig ist mit dem Erzfind von seinem Volk. Neben der Tatsache, dass eben Gott da seine Meinung ändert, ist ja genau das auch das Problem von Jona, dass er gerade diesen Leuten gegenüber, den Leuten von Ninive, seine Meinung ändert und sie verschont. Jona hat also auch wie so ein nationalistisches Problem. Das Heil soll nicht auch noch für die draussen für die Finden gelten, nein. Und das war ja schon ein rechter Schritt, da müssen wir uns nichts vormachen. Die Bekehrung von diesen Leuten von Ninive ist etwa so, wie wenn sich der islamische Staat zu Jesus würde bekennen. So eine grosse Wandlung ist das. Und vielleicht hat es auch etwas mit der Lesung aus dem Lukas-Evangelium zu tun, die ich vorhin gemacht habe. Da kommen Leute dazu aus den Landstraßen und von den Zäunen. Und alle die, die sitzen am Tisch von Jesus. Gott löst aber auch noch den Konflikt mit dem Jona. Nicht in dem Kapitel, das wir heute jetzt genau angeschaut haben, sondern im vierten und letzten Kapitel von diesem tollen Buch. Das, was der Jona mit seiner Arbeitsverweigerung nicht erkannt hat, dass sein Dienst ja eigentlich auch unverzichtbar ist. Ohne ihn wäre es nicht zu der Rettung von so vielen Menschen gekommen. Für ihn hat das ja so wie in ein Prophetenparadox geführt. Nur weil seine Prophetie ist gehört worden und die Leute Massnahmen ergriffen haben, ist er eben nicht zu der Katastrophe gekommen. Und er hat sich eben als falscher Prophet gefühlt. So in etwa geht es auch den Corona-Propheten in Westeuropa. Vielleicht der abschließende Punkt. Es bleiben trotz allem noch viele Fragen offen. Es ist nicht einfach alles gesagt mit dieser Geschichte. Schon gar nicht mit meiner Predigt. Zum Beispiel hat Assyrien später das Nordreich Israel trotzdem noch zum Untergang gebracht. Auf eine grausame Art, notabene. Und noch immer gibt es in dieser Welt Leid und Hilfeschreie. Und andererseits auch Bussentaten, Fürbitten, die nicht gehört werden. Wo bei Gott kein Eingreifen zulässt. Es ist also nicht einfach alles klar. Und doch macht mir die Geschichte von Jona Mut. Sie führt mir einen Gott vor Augen, der ganz unkonventionelle Lösungen findet und mir mein eigenes Denken erweitert. Er schenkt dort das Leben, was das Kennen für möglich mehr gehalten hat. So wie am Ostermorgen. Und mir gibt das Mut. Vielleicht auch dir. Amen.